die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
So, jetzt haben wir die Buchmesse aber glücklich hinter uns gebracht.
Ja, überall die Verlage und die Halle 3.0 mit den Kinderbüchern.
Und überall wird gehandelt.
Ja, das sieht man manchmal an den Ständen, aber dann gibt es ja auch noch das Agentenzentrum. Das sieht man ja nicht so, wenn man als normaler Besucher so durch die Hallen schlendert.
Agenten mit James Bond, meinst du?
Ja, das sind die Bücher in ihren
literarischen
Taschen haben oder
Literaturagenten.
In ihren Codes. Und dann klappen die Augen und sagen, wollen Sie Bücher haben?
Ich habe da den Bestseller für Sie.
Vielleicht.
Genau, den künftigen für 2025. Ja, stimmt, damit man mal weiß, wie das funktioniert. Was macht überhaupt ein Literaturagent, eine Literaturagentin?
Genau zu sagen, eine Literaturagentin.
Haben wir Frau Dr. Paula Peretti gefragt.
Wir haben aber schon vor der Buchmesse gefragt, damit sie uns auch erzählen kann, was sie denn auf der Messe selber an Handel treibt und wie sie mit den Verlagen unterwegs ist.
Und jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen, Dr. Paula Peretti, die seit 2017 eine eigene Literaturagentur hat in Köln und vorher bei vielen Verlagen gearbeitet hat.
Hallo Paula, herzlichen guten Morgen, kann man jetzt sagen.
Noch. Ja, das könnt ihr doch. Ja, schönen guten Morgen aus Köln. Wir haben es 12 Uhr und
eigentlich müsste man jetzt so dum 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 die erste Agentin die erste Agentin nämlich in unserer Kinderbuchpraxis
Agentin 01
genau und Ralf hat vorhin gesagt, ja, ist das eigentlich, muss man sich das vorstellen, mit so einem Trenchcoat, weißt du, da stehst du auf windigen Brücken im Nebel und dann wird gehandelt und sagt, psst, ich habe ein Manuskript.
Ja, so, aber Stefan und Ralf, so ist das nämlich genau. Also ja, hier in Köln gibt es ja wunderbare Brücken, wunderbare Rheinbrücken und ihr müsst euch vorstellen, ich stehe häufiger mit einem Trenchcoat mitten auf so einer nebligen Brücke mit einem Hut auf.
Ja.
Gut, Zigarette habe ich mir abgewöhnt und warte auf die Autoren, die ich groß rausbringen will.
Ja.
Genau.
Ja.
Und ja, solche Begegnungen gibt es manchmal.
Ja,
man ist ein bisschen agentmäßig, man ist ein bisschen Spion, das stimmt schon.
Also du musst verschwiegen sein vor allen Dingen, oder? Das ist doch für eine Literaturagentin.
Man muss doch was anbieten.
Genau.
Ja, aber auch, ich dachte, man muss vertrauen und verschwiegen sein auch. Also man muss ja nicht alles rauslassen. Oder wie ist das? Wie offen, wie verschwiegen darf man sein als Literaturagentin?
Genau, du sagst es schon richtig, Stefan, das sind beide Seiten. Also du musst sehr diskret und verschwiegen sein können. Absolut. Es gibt sowas wie, ja, Arzt, ihr kennt euch ja bestens aus mit Arzt.
ja, natürlich.
Ja, Schweigepflicht.
Nicht. Und so ist es bei den Agentinnen auch. Andererseits müssen wir aber auch in der Lage sein, die Projekte eloquent und kommunikativ zu vermitteln. Das heißt, das ist die andere Seite der Medaille. Wir müssen beides gut können.
Fangen wir doch nochmal von vorne an. Also du bist eine Literaturagentin und ich bin jetzt, tun wir mal so, ein Autor und jetzt habe ich ein tolles Manuskript und möchte das gerne.
Glaubst du?
Du glaubst,
dass
es
ein
großartiges Manuskript zu haben und jetzt überlege ich mir, frage ich jetzt den Verlag direkt oder gehe ich lieber zu einer Agentin und...
Weil ich kenne gar nicht vielleicht so viele Verlage, genau. Aber da gibt's diese Frau Peretti.
Genau, und dann komme ich zu dir und sage dir, ich habe den Bestseller überhaupt, möchten Sie den für mich verkaufen, aber ich möchte ganz arg reich werden damit.
Ja, es tut mir leid, aber ich kann nichts für Sie tun.
Oh, das ist schade.
Ja, weil, also erstens mal, genau, es ist tatsächlich so, am Anfang meiner Agenturzeit, 2017, habe ich ganz viel angenommen, weil ich auch immer dachte, oh Gott, ja, wie kriege ich ein schönes Portfolio zusammen? Und inzwischen, im Rückblick von 7 Jahren, muss ich sagen, es tut gut dran, immer genauer hinzuschauen und sich genau zu überlegen, was man annimmt und was nicht. Und ein Autor, der schon kommt mit der Ansage, ich habe hier einen Bestseller geschrieben und ich möchte damit ganz reich werden, zumal wir ja in der Kinder- und Jugendliteratur sind, dem müsste man das Ganze bei Adam und Eva anfangen nochmal erklären. Aber auch das macht mir mitunter Spaß, so ganz grundlegend, darüber zu sprechen, wie Projekte zu Verlagen kommen, im Literaturbetrieb wachsen können. Das macht mir auch großen Spaß, aber das kann ich nicht immer machen. Und inzwischen steht auf meiner Website tatsächlich auch, dass wir leider keine neuen AutorInnen annehmen können. Ja, weil wir einfach bis zum Anschlag versorgt sind mit Projekten und mit Autoren, Autorinnen, Illustratoren, Illustratorinnen und natürlich auch unseren Auslandslizenzen, die wir auch vertreten.
Ja, das ist ein Sonderfall. Also gut, dann bin ich jetzt einfach mal nicht der Autor mit dem Bestseller in der Schublade, aber ich habe so ein paar Ideen. Vielleicht wärst du ja trotzdem so nett und nimmst mich ausnahmsweise doch auf. Was ist denn dann genau dein Job? Was tust du da mit meinen Ideen?
Also ich habe nämlich gesehen, dass in deinem Manuskript ein sehr schöner Ton ist, der mir gut gefällt. Also ich prüfe schon alles, was reinkommt. Das ist schon so. Das müssen wir vielleicht nachher rausschneiden. Aber nein, Witz. Doch, es ist die Pflicht, das ist die heilige Kuh. Nicht nur von Lektoren, Lektorinnen in den Verlagen, auch von Agenten, dass wir wirklich gucken, was uns angeboten wird. Es kann immer was Tolles dabei sein. Und wir sind ja auch Teil des öffentlichen Literaturbetriebs. Also es ist, finde ich, selbstverständlich. Ich achte schon darauf, also wie ist es geschrieben? Vielleicht ist es nicht genau das Thema oder das Genre, was ich suche oder was passt. Aber der Ton ist wunderbar. Und dann würde ich dann mit dir, Ralf, ein Gespräch suchen und würde mal rausfinden, wie es so mit dem Schreiben für dich ist. Ist es nur einfach was Hobbymäßiges oder hast du da Ernsteres mit vor? Hast du noch ein Brot? Erwerb, das ist ja wichtig, weil man eben mit Schreiben selten reich wird und so weiter. Also da gibt es dann ein Gespräch und wenn ich so den Eindruck habe, ja, das könnte passen, dann wird da auch meistens ein Schuh draus und ich nehme dann den Autor unter Vertrag als Agentin. Das ist gar nicht so selten, dass Menschen in ganz anderen, also ganz literaturfernen Berufen arbeiten und wunderbar schreiben können. Das ist gar nicht selten. Also bleiben wir doch bei dem Beispiel. In deinen Unterlagen, Ralf, war eine Kurzgeschichte, die ich ganz zauberhaft finde und von der ich denke, da könnte noch mehr draus werden. Zum Beispiel eine Geschichte ab 6 Jahren zum Vorlesen. Da finde ich, das ist ganz originell. Das müsste man aber noch weiter ausbauen. So. Also ich hätte jetzt genug Anhaltspunkte, um zu sagen, doch, den Autor Ralf nehme ich unter Vertrag. Das heißt, wir treffen eine Vereinbarung, du mit der Agentur Peretti und verpflichtest dich zu bestimmten Dingen und ich auch natürlich. Im Wesentlichen verbandelt man sich für mindestens ein Jahr zu einer exklusiven Zusammenarbeit. Das heißt, wenn ich jetzt mit deinem Manuskript auf die Verlage zugehe, entweder, was weiß ich, mache ich das unterm Jahr oder bei den Buchmessen, Frankfurt, Leipzig, Bologna, das sind so unsere Messen, dann muss ich sicher sein, dass das Interesse der Verlage immer bei mir landet, bei uns in der Agentur. Das heißt, das ist das Exklusive. Du kannst also nicht jetzt einfach hingehen und sagen, ja, hier bei mir in Offenbach oder weiß nicht wo ist ein kleiner Verlag und der will das jetzt machen, tschüss Paula. So, ne? Also das geht so nicht. Sondern du müsstest dann diesen kleinen Verlag an mich weiterverweisen und sagen, die Paula Peretti kümmert sich um alles und so weiter. Ne? Das heißt, das ist die Exklusivität.
Also nicht, ich nehme halt einfach 5 Agenturen, weil 5 Chancen sind mehr als eine. Das ist selbstverständlich nicht möglich. Ist ja aber auch eigentlich logisch.
Das ist ja auch ganz ähnlich im Kunstbetrieb zum Beispiel. Bei Galerien, Galeristen hat man auch in der Regel immer Exklusivität oder man hat für bestimmte Bereiche einen Agenten. Ich habe zum Beispiel auch AutorInnen, die also Kinder-, Jugendbuch bei mir haben und im Erwachsenenbereich oder also die Ratgeber für Erwachsene schreiben, sind sie bei einer anderen Agentur. Das gibt es schon. Aber der Bereich muss klar abgegrenzt sein.
Wie viele Manuskripte kriegst du denn so unaufgefordert, sag ich mal, im Monat? Also ist da der Briefkasten voll?
Das sind jetzt die offenbar nicht gelesen haben, dass du nichts annimmst.
Also es war ja nicht immer so. Wie gesagt, es sind ja, ich habe ja jetzt das verflixte 7. Jahr hinter mir, bin jetzt im 8. Und in den ersten Jahren tatsächlich war nicht viel los. Am Anfang war es ziemlich mau. Die ersten 2 Jahre war es recht viel Aufbauarbeit erstmal zu leisten. Ich bin ja durchaus bekannt im Kinder-Jugendbuchbereich in Deutschland und Schweiz, Österreich auch als Lektorin und Programmleiterin ja später gewesen, über 25 Jahre lang und der Wechsel ins, der Wechsel ans andere Ufer, Agentin zu werden, hieß dann nicht automatisch, ach, die Frau Peretti hat ja jetzt eine Agentur und da gucken wir doch mal. Nee, da musste ich erstmal lernen, dass ich auch quasi diese Aufgabe, dieses Metier richtig von null auf aufbauen musste und mir auch die Kontakte wieder neu schaffen musste. Die kannten mich zwar, also das war nicht so das Problem, das war ganz schön, also viele Türen standen mir schon offen.
Du bist ja Kollegin eigentlich.
Genau, aber nicht automatisch mein Programm, also das fanden sie am Anfang gar nicht alle schon so richtig toll, sondern das hat sich wirklich entwickelt. Und das fand ich super, super spannend, diese Aufbauarbeit. Das macht mir sowieso viel Spaß. In meinem ganzen Leben ist das so ein bisschen so ein Merkmal von mir. etwas von null auf aufzubauen, so dass es dann aber auch funktioniert. Die ersten Jahre, Stefan, um auf deine Frage zurückzukommen, waren das erst nicht viele und dann aber ab dem dritten Jahr, wo es dann irgendwie klar war, dass es mich gibt und ich im Netz zu finden war und wichtig, eine Website hatte, kamen circa 30 Projekte im Monat. Also du kannst davon ausgehen, dass es pro Tag ein Projekt war und das hat dann wirklich Überhand genommen, weil ich auch gesehen habe, viele schicken wirklich mit der Gießkanne raus an alle Agenturen und so. Und das ist halt auch wie bei den Verlagen, die kennen das ja auch nicht anders. Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und auf der Website geschrieben, dass bitte keine neuen Einsendungen mehr gemacht werden sollen und wir uns bei Bedarf dann zurückmelden. So, und seitdem kaum weniger. Aber es halten sich überhaupt nicht alle dran.
Wie ist so die Zusammenarbeit mit den Verlagen? Weil, es gibt ja schon erstmal immer die Überlegung bei den Verlagen, wenn wir da jetzt noch sozusagen ein Dazwischen haben zwischen dem Autor und dem Lektorat im Haus, da muss man mit dem verhandeln, die verhandeln hart und die müssen ja auch von was leben und. Wir machen das lieber direkt. Wie ist denn da sozusagen die Beziehung?
Also du meinst, dass Verlage lieber mit den Autoren, Autorinnen direkt
verhandeln? Wird ja häufig, sagen sie häufig zumindest. Ne?
Ja, also klar, der Agent an sich, ja, also
der an sich,
der Agent, hat ja den Ruf, ein Preistreiber zu sein und da ist ja noch eine Agentur dazwischen.
Genau.
Das gibt es schon natürlich. Auf Verlagsseite habe ich selber auch viele Jahre ja auch so gesehen. Aber es gab Agenten, Agentinnen, die ich wahnsinnig angenehm fand in meinen Verlagsjahren, weil ich das immer also konstruktiv und inspirativ gehalten habe und in Austausch. Und die waren dann auch nicht besonders, sagen wir mal, pushy und so weiter und haben auch wirklich geguckt, wie es für beide Seiten fair ist. Und so eine Agentin wollte ich werden, also nicht auf so einer Liste landen. So nach dem Motto, nee, mit der Agentur wollen wir lieber nicht arbeiten.
Bloß nicht. Also,
Scherz beiseite. Es kommt immer darauf an, was du dabei hast. Wenn du die Verlage wirklich überzeugst mit deinem halbjährlichen Angebot, und das ist nicht viel anders als die Arbeit in den Lektoraten, wenn es ordentlich aufgebaut ist im Sinne von übersichtlich, was wir Neues mitbringen, wenn das Material in Ordnung ist und so weiter. Also wenn man gut mit der Agentur arbeiten kann, auch was weiß ich, nicht das Tischtuch zerschnitten ist, wenn man jetzt irgendwie 2 Jahre lang alles abgelehnt hat, ja, sondern man wird weiter noch freundlich bedient, dann wollen die Verlage auch mit der Agentur einen Termin machen auf der Messe und sind neugierig auf die Projekte. Es muss aber natürlich spannend sein, was man anbietet. Es muss im Sinne dessen sein, was die Verlage suchen. Sie suchen wirklich neue Stimmen. Warum macht ein Verlag einen Termin mit einer Agentur?
Ja, aber ich glaube, da ist noch was ganz anderes davor, weil ihr habt ja eine Filterfunktion. Also Verlage kriegen auch hunderte Manuskripte, die sie kaum alle schaffen zu lesen. Wenn man sozusagen Stoffe von euch hat, weiß man, das ist ja schon mal geprüft, das ist ja schon mal ausgesiebt, oder?
Aber das können die Verlage ja mit ihren Volontärinnen, Volontären oder Praktikanten aufmachen. Das war ja auch früher in Verlagen gerne mal so eine Aufgabe. Hier ist der ganze Stapel, wenn du nachher nicht mehr weißt, dann guck mal durch und alles, was du nicht sofort weglegst, sag mal und dann gucken wir da weiter.
Nur ist Frau Dr. Peretti, denke ich mal, eine ganz andere Hausnummer als der Student, der sagt, ich lese mal drüber.
Ja, also diese Vorauswahl, dieses Sichten, ich sag mal in der Ursuppe, der Urheber, Urheberin, das ist natürlich schon unsere große Aufgabe, wo wir auch ja also Arbeitsteilung mit den Verlagen machen. Und das macht es zum einen spannend, aber zum anderen eben muss man auch sehr genau sich so Kriterien schaffen, Schwerpunkte, die man sucht und die man dann auch anbietet. Also man kann nicht alles machen, alle Genres bedienen, alle Sehgewohnheiten, vom superkommerziellen bis zum absolut abgehobenen Elfenbeinprodukt. Da muss man schon gucken, welche Merkmale, welche Charakteristiken hat eine Agentur. Ja, ist im Prinzip ähnlich wie bei einem Verlag. Also die Lektoren verbinden mit einer Agentur bestimmtes Angebot. Und dieses Angebot versuchen wir regelmäßig zu bedienen, also die Erwartungshaltung auf das Angebot und müssen eben schauen, was finden wir in diesen vielen Einsendungen, in den Projekten, die so halbreif sind und halb gar sind. Also unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, die Projekte zu finden und auch so weiterzuentwickeln, um sie dann vorstellungsreif zu machen, präsentabel zu machen für die Verlage. Das ist eine Menge Arbeit, die wir den Verlagen abnehmen.
Und du schaust aber wahrscheinlich dann auch pro Verlag, also wie ist das Profil des Verlages, dass du auch da wieder versuchst, eher passgenau diesem Verlag das anzubieten und diesem das, weil du weißt, wie die ticken und wie die Programme sind, oder?
Ja, ganz genau. Also ich meine jetzt ganz konkret am Beispiel Frankfurt, das ist ja nächste Woche geht's los, in wenigen Tagen, sitze ich jetzt gerade konkret in diesen Tagen über meinen Angebotslisten und überleg mir ziemlich genau im Vorfeld, was biete ich jetzt welchem Verlag an. Ja, also ich meine, wir treffen über 50 Verlage und die Gespräche sind ja sehr limitiert auf knapp 30 Minuten. Und da kann man natürlich nicht über die 60 Projekte sprechen, die wir dabei haben. Wir haben ja auch noch eine ganze Reihe von Illustratoren, Illustratorinnen, die wir anbieten. Das sind auch so über 25 ungefähr. Das will alles genau überlegt sein, was man mit dem Verlag bespricht. Auch das wird wertgeschätzt von Seiten der Verlage, wenn eine Agentur gut vorbereitet ist und dann nicht eben über drei Projekte spricht, erstmal, ja, die gar nicht in Frage kommen, weil es überhaupt nicht zu dem Verlag passt. Insofern ist es gut, wenn man die Szene kennt, wenn man die Verlagsprogramme gut kennt.
Ich habe hier einen ganz tollen Roman-Titel, aber wir machen nur Bilderbücher. Egal, ich stelle Ihnen den mal vor.
Genau. Wenn Sie den schön illustrieren, geht der auch.
Ja, genau. Dark Romans. Ja, das kann man auch mal im Bilderbuch machen. Mal ein bisschen mutig.
Ein bisschen dicker, aber es ist auch ein schönes Projekt.
Das ist ein gutes Beispiel, ja, Romans. Also ich meine, klar, natürlich also machen wir uns Gedanken darüber. Ich sage wir, weil wir auch ein Team sind. Ich mache das mit zwei freien MitarbeiterInnen. Ich mache das nicht alleine. Schauen wir natürlich, was ist jetzt auch angesagt, was wird gesucht bei den jungen Lesern, Leserinnen. Da wollen wir auch nicht dran vorbeiarbeiten. Also natürlich ist der Schuss Romance immer wieder gefragt. Ne? Also ich werde zum Beispiel gerne gefragt, ja, wie viel Spiciness ist denn in diesem Roman von Betty? Ja? Also spicy heißt eben, wie viel Liebesszene
hot,
ist drin.
Hot.
Das sind doch die Chilischoten,
genau,
die
Chilischoten.
Drei Chilischoten.
Genau, aber da muss ich sagen, sind wir nicht die richtige Agentur. Also natürlich gibt es, seit es Jugendliteratur gibt, immer, da spielt Liebe, Verliebtsein und das aufgewühlte Herz und die Schmetterlinge im Bauch immer eine Rolle, ist ganz normal. Aber dieser Riesenhype mit Romance, der auch jetzt wieder sehr gut analysiert wurde im letzten Börsenblatt-Special, das ist ja nun hinlänglich jetzt alles bekannt, dieser Riesenhype, und den bedienen wir ganz bewusst aber nicht. Also wir suchen wirklich eher die Erzählstimmen, neue Erzählstimmen zu den Themen, also was ja jetzt auch angesagt ist, durchaus wieder Familie, verschiedenste Familienformen, also die Adoleszenzgeschichte in ganz besonderen Familienkontext. Aber eben auch durchaus Unterhaltsames in Richtung Mythology, Thriller oder auch Preteen, also alles, was ab 11 Jahre ist, vom unterhaltsamen Slapstickigen bis hin zum wirklich realistisch, psychologisch ausdifferenzierten Stoff, das bieten wir an, das ist schon eine ziemliche Bandbreite, um jetzt mal im erzählenden Bereich was zu sagen. Und dafür suchen uns auch die Verlage. Also sie wissen, sie finden bei uns interessante Jugendroman, Kinderroman, Manuskripte. Und das freut mich. Und immer wenn wir was dann auch wirklich schaffen, bei einem Verlag unterzubringen, es vielleicht sogar mehrere Verlage gibt, die den Stoff haben wollen, Stichwort Auktion, sind wir natürlich froh und glücklich, wenn uns das gelingt.
Bevor wir vielleicht nochmal drauf kommen, auf dieses, jetzt haben mehrere Verlage Interesse, andersrum gefragt, wenn du jetzt Projekte anbietest und du hast vorhin gesagt, man hat dann üblicherweise einen Vertrag über ein Jahr. Wie viele Projekte werden denn wirklich dann auch zu einem Verlagsvertrag oder zu einem Buch? Oder wie viele Projekte, kann man das so sagen?
Ja, natürlich. Also klar, das ist die sogenannte Trefferquote. Ich denke mal 50%. Würde ich sagen, ist bei mir die Trefferquote mit allem zusammen. Also von Auslandslizenzen über die IllustratorInnen, die wir vertreten, die ja bei uns gebucht werden. Also die Verlage gucken sich auf der Website unsere Illustratoren an. Und wenn da ein Stil passt, und meistens ist es so, dass immer am Ende eines Projekts erst der Illustrator gesucht wird, weil, ach, und der muss dann ganz schnell Zeit haben. Das ist leider ganz oft der Fall. Wir auch manchmal wie so Geheimwaffen und so die Rettung in letzter Minute für Verlage, weil wir einfach die passende Illustratorin, den passenden Illustrator für das Projekt haben. Und das finde ich auch schön. Also es macht mir total Spaß, abends eine Anfrage zu kriegen und am nächsten Morgen drei passende Illustratoren anzubieten. Zu bieten und in der Woche danach schon ein Angebot zu haben. So, das macht mir auch großen Spaß. Dieses ganz schnelle, punktgenaue Arbeiten.
Das sind jetzt so ein bisschen die Hoffnung vielleicht dem einen oder anderen, dass er sagt, wow, wenn ich mir eine Agentin hole oder einen Agenten, dann wird aus meinem Projekt auch ein Buch. Dann so einfach geht es dann auch wieder nicht. Das ist keine Garantie, sondern eine Hoffnung.
Ja, es ist aber schon eine begründete Hoffnung. Also natürlich sollte dieses Match Agent-Autor gut passen. Und vor allen Dingen sollte die Agentur auch wirklich gucken, habe ich die richtigen Verlagskontakte für dieses Projekt? Das im Hinblick jetzt vielleicht, also gestandene Agentinnen wissen das natürlich alles im Schlaf. Bin da jetzt im Vorraum der gestandenen Agentinnen angelangt. Muss sagen, es gibt trotzdem immer wieder Überraschungen. Also wenn man denkt, okay, das würde gar nicht zu diesem Verlag passen und plötzlich dann öffnet sich dort doch, weiß ich nicht, eine Bereitschaft oder leuchtende Augen, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel mit den Graphic Novels besondere Konzepte in der Graphic Novel kommt, ja, weil jetzt wird ja überall Graphic Novel auch gesucht, die Nachfrage wächst. Und wenn man dann wirklich mit einem gut durchdachten, besonderen Konzept rankommt, dann interessieren sich plötzlich Verlage dafür, die das vorher vielleicht nie angeguckt haben. Deswegen muss man immer so das Quäntchen Überraschungsmoment oder Risikobereitschaft mitnehmen. Aber um zurück auf die Frage zu kommen, wie sicher das ist für einen Autoren, dann ja auch genommen zu werden von einem Verlag. Die Sicherheit können wir nicht geben, aber wir können begründet dann nach einer Messe zum Beispiel begründet sagen, warum ist es nicht angekommen? Welche Argumente kamen gegen das Projekt? Das ist zum Beispiel sehr wertvoll für Autoren, die von Agenten vertreten werden. Dieser Austausch über Projekte, die es nicht schaffen oder nicht direkt schaffen, dann braucht man wirklich auch Geduld. Ich habe eine ganze, also Handvoll sicherlich von Jugendbuchmanuskripten oder auch Bilderbuchideen, die manchmal 2 Jahre brauchen, bis sie dann wirklich entdeckt werden. Und das gehört so ein bisschen auch zum Feeling der Agentur, bei welchen Projekten lohnt es sich wirklich zu warten und zu sagen, hey, ne, also noch nicht den Frust schieben, das kann auch klappen. In der Zwischenzeit schon mal was Neues schreiben, schon mal sich irgendwie was anderes ausdenken. Aber das konkrete Projekt, dieses Thema, das gebe ich nicht auf. Und ich muss sagen, das hat sich gelohnt, wirklich auch mit Schwergewichten unserer Industrie, wollte ich schon sagen, Schwergewichten unserer Illustratorenlandschaft, wo tolle Projekte 2 Jahre gebraucht haben, bis sie dann endlich unter Vertrag kamen bei einem Verlag.
Wenn du sagst, es gibt da gute Erkenntnisse oder interessante Erkenntnisse, warum was nicht angenommen wird und du vermittelst das weiter, führt das dann dazu, dass man sagt, naja, dann ist das Projekt eben nichts und muss man was Neues ausdenken oder wird dann weiter gefeilt, überlegt, umgeschmissen, dass man an das Ding so, sag ich mal, verlagsgerecht vielleicht umarbeitet oder sterben lassen?
Es ist Verschiedenstes in diesem Spektrum möglich. Es gibt die Sache, dass man 2 Messen versucht, also 2 Messen lang versucht, ein Projekt anzubieten und wenn es dann nicht klappt, dann verabschiedet man sich von diesem Projekt.
Dann sagst du, diese Messe ist gelesen.
Diese Messe ist gelesen, genau. Ja, das ist jetzt gelaufen, es ist vorbei. Oder eben, es gibt Erkenntnisse, wie das Projekt weiterentwickelt werden könnte, verändert werden könnte, aber nicht unbedingt für den speziellen Verlag, der das so kritisiert hat, sondern einfach, um es nochmal zu verbessern. Ja, also die Verlagsgespräche führen manchmal wirklich dazu, dass Projekte verbessert werden. Typischer Fall, das Ende stimmt nicht. Ja, wie oft höre ich, Frau Perret ist ein tolles Bilderbuch, aber das Ende überzeugt mich ja noch gar nicht. So, also das kommt häufiger vor. Und das finde ich aber auch immer ganz, ganz gut eigentlich. Ja,
dann sagst du, wie wollen Sie es denn gern haben?
Genau, ich schreibe mir das dann auf. Und wenn da eine gute Idee kommt, dann ist allerdings auch wiederum so, wenn es die Idee von dem Verlag war, dann hat dieser Verlag dann auch die erste Zugriffsmöglichkeit, die erste Option. Und dann sich für das Projekt zu entscheiden. Und wenn es dann aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht funktioniert, kläre ich auch, ob, ich sage jetzt mal so als Beispiel, dieses Ende, was von der Lektorin X kam, ob wir das behalten dürfen. Also ich habe zum Beispiel jetzt in Frankfurt eine Frontlist, das heißt frische Projekte, die noch kein Verlag so gesehen habe. Und dann habe ich die Offlist, das heißt, das sind Projekte, die stehen nicht auf den Angebotslisten, die habe ich aber im Hinterkopf. Eben genau, weil das die Fälle sind, die jetzt im letztes Bologna, Leipzig oder letztes Frankfurt noch nicht gezündet haben, von denen ich aber noch ganz überzeugt bin. Und diese Offlist, die habe ich eben auch mit dabei. Also ihr seht die Gespräche am Stand, an unserem Stand in Frankfurt in der Halle 3.0 werden lebendig.
Ist ja wie bei uns. Also wir haben ja auch einen groben Plan, worüber wir sprechen wollen. Und dann schauen wir mal, wo sich das hinentwickelt. Und dann kommen wir noch mit einer ganz überraschenden Frage. Und dann hast du auch immer noch irgendwas dabei, wo man denkt, ach, ich hatte ihn ja vor einem Jahr schon mal vorgestellt. Das hat sich jetzt aber weiterentwickelt und das könnte noch mal viel spannender sein. Also das machst du dann auch so situationsabhängig, ob jemand bereit ist oder viel Lust hat auf Neues oder...
Ja, den Kopf einfach dann auch frei hat dafür. Also manchmal ist es auch so, die Verlagstische sind übervoll mit Angeboten. Es gibt viele Agenten, es gibt so viele Projekte, die dort landen, auch von den Stammautoren, Hausautoren der Verlage. Ich weiß ja ganz genau, dass es ein Nadelöhr ist und die warten nicht darauf, dass die Peretti-Agentur da jetzt was weiß ich was anschleppt. Ja, aber das ist ja genau die Kunst, sie zu begeistern für neue Stimmen, für neue Themen. Das macht für mich wirklich einen großen Reiz aus, da Interesse, Begeisterung zu schaffen. Und wenn man dann sieht, wie dann im Laufe der Jahre wirklich neue AutorInnen in die Verlage reingekommen sind, dann auch Preise gefunden haben, sogar in die vierte Auflage gekommen sind. Wenn das gelingt, das ist dann so der Lohn ein bisschen schon dafür. Aber es gibt auch Künstler, AutorInnen, die sehr bekannt sind schon, aber eben müde geworden sind, Klinken zu putzen oder keine Lust haben, jetzt mal einer jungen Lektorin, ja, zu erklären, wer sie sind. So, ich muss es auch mal so sagen. Und dann kommen die dann zum Beispiel auch zu mir und sagen, Paula, kannst du das mal in die Hand nehmen? Das ist mein neues Projekt. Und sowas mache ich natürlich dann auch sehr, sehr gerne. Genau, also vom No-Name bis hin zur gestandenen Künstlerin, zum gestandenen Schriftsteller ist alles in unserem Portfolio vertreten.
Und du hast vorhin erwähnt, es kommt im Idealfall auch zu einer Auktion, dann wird gepitcht und geguckt. Ist das dann sozusagen, sind das dann die aufregenden Momente, wo man denkt, oh, jetzt muss man gut gucken. Da darf man sich vermutlich nicht verzocken, weil es ist nicht immer so, dass der am meisten bietet, vielleicht auch am Ende am meisten dafür tut, für den Erfolg. Also wie ist das für dich, diese Situation, wenn da bei der Auktion, wenn es da losgeht?
Natürlich ist es aufregend, wenn ein Stoff von verschiedenen Verlagen gewollt wird, also und auch gute Gründe dafür sprechen. Besonders schwer finde ich es, wenn es wirklich, also zum Beispiel für jetzt eine Kinderbuchreihe, die wir im Frühjahr angeboten haben, waren es tatsächlich zwei ganz ähnlich gelagerte Verlage, die ähnlich, also jeder Verlag hatte gute Argumente für sich und es war sehr schwierig, da dann auch zu entscheiden. Und beide Verlage haben ähnliche Angebote abgegeben, hatten tolle, begeisternde Argumente, warum das unbedingt zu ihnen gehört oder so, dieses Projekt. Da finde ich es dann schwierig und das ist auch nicht unbedingt das Geld. Das Geld spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Das muss man auch deutlich sagen, weil im Kinder-Jugendbuchbereich verdient man sehr wenig. Deswegen ist es mir auch total wichtig, dass da wirklich faire Preise auch bezahlt werden. Bin da auch durchaus zäh, um wirklich mehr rauszuholen, als was die Verlage jetzt vielleicht ohne Mitwirken einer Agentur anbieten würden. Da bin ich durchaus zäh, aber ja, aber nicht mit dem Rambock. Ja, ihr versteht, was ich meine. Also dann kann auch mal ein Projekt platzen.
Aber es ist doch vielleicht nicht schlecht, wenn zwei Verlage heiß oder gar mehrere heiß, dieses eine, diese Kinderbuchreihe zum Beispiel gerne wollen. Und dann legt der eine nochmal ein Schippchen drauf und der andere legt auch nochmal ein Schippchen drauf. Und du weißt ja schon, ach, die sind aber alle drei gut. Dann ist es ja nicht gerade, schätze ich mal, so, dass es dich stören würde. Oder wenn du sagst, die taugen auch alle drei, wenn die den Preis dann noch ein bisschen, also bleibt ja dann auch für den Illustrator, für den Autor, je nachdem, dann auch mehr hängen. Also auch das muss ja in deinem Interesse sein. Also ganz negativ ist das nicht, oder?
Andererseits sind natürlich auch die Verlage nicht begeistert, wenn du jetzt jedes Mal um die Ecke kommst und sagst, ja, das letzte Angebot ist jetzt leider doch nicht mehr das Beste. Können wir da nicht nochmal drüber reden? Das machst du halt gerne, das machst du ja gerne mit. Aber wenn es dann zum dritten Mal so ist, dann, glaube ich, lässt die Begeisterung bei dem einen oder anderen Verlag auch nach. Dann kommen wir wieder in die persönlichen Beziehungen zwischen Agent oder Agentur und Verlag, dass der Verlag dann irgendwann auch sagt, jedes Mal, wenn wir hier so ein tolles Projekt von denen kriegen, müssen wir hier so eine mehrere Rundenauktion drehen. Das macht ja nicht so wirklich viel Spaß.
Ja, genau, Ralf, weil es ist ja auch so, dass ich habe das selber in meinen Verlagsjahren ja erlebt, dass man öfters mal als so Steigbügel benutzt wird, damit ja sich ein Vorschuss in die Höhe schraubt und man aber letztlich gar keine Chance eigentlich hatte, das Projekt zu bekommen. Also das früher nannte man das Scheckbuch-Akquise und solche Sachen. Ich versuche Auktionen so kurz wie möglich zu halten und im Vorfeld mir schon ziemlich klar zu machen, ziemlich deutlich klar zu machen und auch mit meinen UrheberInnen drüber zu sprechen, welcher Verlag ist wirklich eigentlich der Beste für euer Projekt, für dein Projekt. Und da muss auch das Geld stimmen. Aber es ist bei mir relativ schnell entschieden und vorbei, weil ich mag es auch überhaupt nicht, eine Lektorin zu enttäuschen. Aber das gehört halt dazu.
Ja.
Manchmal ist es auch der Verleger selbst, der dann auf den Tisch haut und sagt, wieso kriegen wir das jetzt nicht? Aber dann ist es eben so. Ich versuche dann wirklich wie soll ich sagen, also die Ruhe zu bewahren und zu überlegen, wo ist es am besten aufgehoben, wo wird mit der Autorin vielleicht auch weitergearbeitet, wo gibt's eine gute Perspektive, wo gibt's vielleicht sogar sowas wie eine Verlagsheimat, das gibt's ja heute auch kaum noch, aber einfach den Ausblick auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Alles das sind Punkte, die auch ganz viel wert sind. Natürlich der Vorschuss, das Geld ist auch sehr wichtig, die Prozente, und ihr glaubt nicht, wie zäh man bleiben muss, gerade auch bei Prozenten. Bei großen Häusern manchmal sogar muss man noch mehr kämpfen um gute Prozente, Absatzprozente, als bei den kleineren Verlagen, die sofort schon sehr fair anbieten. Also das finde ich auch immer wieder erstaunlich, wie man um die Konditionen kämpfen muss für die Urheberinnen.
Wie viel Mitspracherecht haben die denn, die Urheberinnen, die Illustratorinnen, Autorinnen bei so einer Entscheidung, wenn es dann spitz auf Knopf steht?
Also die Autorin, der Autor, die Illustratoren haben das letzte Wort. Sie müssen sich wohlfühlen mit der Entscheidung. Sie kennen ja auch oft die Verlagsprofile. Ja, also wenn ich wirklich begründet denke, nein, also ich glaube, mit der Entscheidung machst du dich nicht glücklich, dann lassen sie sich durchaus überzeugen von einem anderen, von einer anderen Entscheidung. Aber am Ende entscheidet der Autor, die Autorin, wo sie hin will.
Wir haben ja auch ein bisschen drüber diskutiert, ob denn vielleicht auch der ein oder andere Illustrator, Illustratorin, Autor, Autorin dann gerne diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Krempel gar nicht selber machen möchte. Der möchte vielleicht lieber illustrieren und lieber schreiben, als sich jetzt mit Verlagen und Verträgen auseinanderzusetzen, dass das vielleicht für viele ja auch ein ganz großes Argument ist, seine Werke in die Hände einer Agentur zu legen. Ist das dann auch für die Zusammenarbeit mit den Verlagen einfacher, wenn man sagt, nee, also Frau Peretti kümmert sich bei mir um alles, was mit Zahlen angeht. Ich möchte nur mit der Lektorin über mein Buch oder meinen Text sprechen. Dann haben wir das auch sauber getrennt und da gibt's auch keine Schwierigkeiten dabei, wenn man das miteinander eben so nicht miteinander zusammenwirft.
Ja, ganz genau. Das ist sicherlich auch ein großer Pluspunkt für die Autoren, dass sie sozusagen, dass die Agentur für diese betriebswirtschaftlichen, diese Konditionenfragen, für das Vertragliche. Manchmal sind Verträge wahnsinnig kleinschrittig und bis du dann wirklich das kleinste Detail dann geklärt hast. Ja, also ihr glaubt nicht, bis hin zur Zahl von Freiexemplaren, ja, oder keine Ahnung, ja, wie viel man dann am E-Book dann eben verdient oder so. Das sind alles Dinge, damit müssen sich die Autoren dann nicht rumschlagen. Das macht die Agentur. Und auch wenn es dann mal knirscht, ja, weil man zum Beispiel das Manuskript schon längst fertig hat, alle Bilder fertig hat, aber der Vertrag ist noch gar nicht da, ja, weil in dem Haus XY einfach ein großer Stau ist, dann schlag ich mich dann mit dem Haus rum und das muss nicht die kreative Arbeitsbeziehung belasten, die Urheber mit den Lektorinnen haben. Das ist manchmal total wichtig, weil solche gestörten Verhältnisse, sag ich mal, weil man eben über alles reden muss als Kreativer, kann dazu führen, dass der Verlag kein Projekt mehr machen will mit diesem Autor, mit dieser Illustratorin. Das habe ich auch schon erlebt, also dass da Tischtücher zerschnitten waren und einfach weil die Kommunikation dann gescheitert ist. Und das ist natürlich dann gut, wenn man den Agenten, die Agentin hat, die dann mit dem Trenchcoat kommt und sagt, so geht es aber nicht.
Ja, da haben wir ganz viel Einblick jetzt bekommen.
In das Trenchcoat-Gewerbe.
Ja, also die Trends für 2027, die werden in Köln gemacht, in der Agentur Peretti. Das merken wir uns mal. Das ist ja nicht schwer, sich dort hinter die Birne zu mimsen, ne? Gut, vielen Dank.
Ja, schön.
Gut, vielen Dank für die Einblicke und dann wünschen wir dir noch was.
Und viel Erfolg.
Ja.
Vielen Dank, Stefan Ralf, für dieses tolle Gespräch.
Ciao.
Tschüss.
Okay, tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.